Habt ihr eigentlich jemals Landkarten benutzt? Vielleicht kennt ihr sowas auch gar nicht mehr oder habt euch zumindest nicht damit rumplagen müssen. Also mit richtigen Landkarten und Atlanten aus Papier, nicht mit Maps, bei denen man einfach das Ziel eintippt und die eigene Position angezeigt bekommt. Nein, ich meine diese Landkarten, die man auf dem Beifahrersitz mühselig auseinanderfaltet und dann versucht herauszufinden, wo man sich auf dieser Karte gerade befindet und wie rum man sie überhaupt halten muss und was da gerade draußen auf dem Schild stand, das man nicht lesen konnte, wenn man die Karte vor der Nase hatte, während man der Fahrerin oder dem Fahrer mit der inzwischen zur Größe einer Picknickdecke ausgeklappten Karte komplett die Sicht nimmt und im nächsten Moment landet das Auto auch schon im Straßengraben und der Ersthelfer am Unfallort schaut dich verblüfft an, als du ihn fragst, ob ihr schon in Frankreich seid und antwortet dann auf Polnisch, dass ihr gerade das Ortseingangsschild von Warschau umgefahren habt. Früher endete ja praktisch jede Fahrt in unbekanntes Territorium so oder so ähnlich. Und trotzdem, trotz all der Unzulänglichkeiten, waren diese Karten natürlich eine tolle Sache. Und ich will auch nicht ausschließen, dass andere Menschen etwas besser damit zurechtgekommen sind. Seit Jahrtausenden helfen sie uns, uns in der großen, weiten Welt oder auch nur der Nachbarschaft zurechtzufinden. Und mit unserem Wissen um diese weite Welt wurden auch die Karten genauer. Als erste moderne Weltkarte und Meilenstein in der Kartografie gilt die sogenannte Waldsee-Müller-Karte von 1507, die die damals bekannten Teile der Welt ziemlich korrekt wiedergibt. Während die weißen Flecken auf der Landkarte schrumpften und die Karten immer genauer wurden, beschränkte sich das Wissen über einen anderen Kontinent, den menschlichen Körper, größtenteils noch immer auf jahrhundertealte Überlieferungen und einzelne unsystematische Zeichnungen. Erst 1514 wird der Mann geboren, dem wir den ersten modernen Atlas der Anatomie verdanken. Die Weltkarte für Mediziner, wenn man so will. Natürlich gibt es die heute auch in elektronischer Form, in hochauflösendem 3D und als interaktive Virtual Reality App. Doch all das nahm vor gut 500 Jahren seinen Anfang mit einem Toten am Galgen, mit viel Heimlichtuerei und einem neugierigen jungen Mann namens Andreas Vesalius.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Wir erzählen die Geschichten von Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Dabei lassen wir Expertinnen und Experten zu Wort kommen und halten uns, soweit es geht, an die Fakten, außer in unseren kleinen Szenen, die wir mit ein bisschen Fantasie zum Leben erwecken. Wir erzählen von Siegen und Niederlagen, die so oft dicht beieinander liegen, von kleinen Schritten und großen Irrtümern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Und apropos berühmte Persönlichkeiten, mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf diese Zeitreise mitzunehmen. Die flämische Stadt Löwen, irgendwann um das Jahr 1537. Es ist kurz nach Sonnenuntergang. Nacht fällt über die karge Landschaft vor den mächtigen Stadtmauern. Die beiden Wächter sind gerade dabei, die schweren Stadttore zu schließen, als sich ein junger Mann in einem dunklen Umhang durch die beiden Torflügel nach draußen zwängt.
»Ha!« ruft einer der Soldaten. »Du schon wieder! Hat deine Bauerndirne ihren Herrn Studiosus noch nicht leid?«
Beide lachen hämisch. Der Student zieht die Kapuze etwas tiefer ins Gesicht und eilt ohne Antwort weiter.
»Vermutlich zahlt er gut«, grölt der zweite Soldat.
Dann endlich lassen sie von ihm ab und ziehen die Tore nun endgültig zu. Mit lautem Krachen fällt der schwere Riegel auf der Innenseite in die Halterung. Draußen atmet der junge Mann erleichtert auf. Gerade noch einmal gut gegangen. Die Wächter haben ihn zwar wiedererkannt, kennen aber offensichtlich seinen Namen nicht. Dennoch wird er vorsichtiger sein müssen. Das nächste Mal sollte er eins der anderen Stadttore nehmen, auch wenn das einen großen Umweg bedeutet. Aber Zeit ist ja nicht das Problem. Er hat die ganze Nacht. Erst morgen bei Sonnenaufgang, wenn die Tore wieder geöffnet sind, kann er in die Stadt zurückkehren. Er sieht sich kurz um. Inzwischen ist er weit genug von Tor und Stadtmauer weg, so dass er wagt, die Laterne unter dem Mantel hervorzuholen und ihr Licht mit einem Feuerschläger und etwas Zunder zu entfachen. Er öffnet die Klappen nur einen Spalt und ein schmaler Lichtkegel erhellt den Boden direkt vor ihm. Nach einigen Minuten Fußmarsch erreicht der Student eine kleine Anhöhe. Er erklimmt die kleine Steigung, als ihn aus der Dunkelheit plötzlich zwei grünlich-gelbe Augen anstarren und ein bedrohliches Knurren ertönt aus ihrer Richtung. Erst leise, dann immer lauter, wütender. Der Mann schlägt seinen Umhang zurück, zieht ein großes Messer aus dem Gürtel und hebt es über seinen Kopf, bereit, jeden Moment auf was auch immer dort in der Dunkelheit lauert, einzustechen. Als das Untier langsam näher kommt, erkennt er im Licht der Laterne einen wilden Hund, der einen großen Knochen im Maul hält. »Verschwinde!« knurrt er den Hund an und lässt das Messer zur Abschreckung durch die Luft kreisen. Der Hund scheint es sich einen Augenblick zu überlegen, dreht sich um und ist mit wenigen Sätzen in der Dunkelheit verschwunden. Der Mann atmet erleichtert auf. Er hebt die Laterne suchend in die Höhe, schwenkt sie herum, bis der Lichtschein schließlich sein Ziel findet. Viel ist nicht übrig von dem Körper, der dort vom Stadtgalgen baumelt und vom Wind sacht hin und her bewegt wird. Arme und Beine sind verschwunden, nur Torso und Schädel hängen noch am Seil. Es riecht schrecklich nach Verwesung. Der Student schaut sich kurz um, dann stellt er die Laterne auf den Boden, sodass sie den Galgen anleuchtet. Er rollt einen Holzklotz heran und stellt ihn neben dem Erhängten auf. Als er hinaufsteigt, kommt ihm kurz der Gedanke, dass er alsbald erneut auf diesem Klotz stehen könnte, falls man ihn erwischt. Nur dann zusätzlich mit einer Schlinge um den Hals. Er schiebt den Gedanken beiseite und macht sich an die Arbeit. Mit dem Messer durchtrennt er das Seil, das die Reste des Toten in der Luft hält, und der Kadaver stürzt zu Boden. Das wäre geschafft. Er wischt sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn, steigt vom Klotz herab und nimmt seine Beute in Augenschein. Dann nickt er zufrieden und birgt die Überreste des Toten in einem Sack, den er bislang ebenfalls unter seinem Umhang verborgen hatte. Kurz bevor er sich zum Gehen wendet, fällt der Lichtschein der Lampe auf eine aufgewühlte Stelle des Erdbodens neben dem Galgen. Dort liegt eine fast vollständig skelettierte Hand. Fast, als habe ihr Besitzer versucht, sich aus dem flachen Grab herauszugraben. Wie in aller Welt? Der Hund! Schießt es dem jungen Mann durch den Kopf. Natürlich, daher hatte er also den Knochen. Von einem weiteren Hingerichteten, den der Scharfrichter hier direkt neben dem Galgen in einem flachen Grab verscharrt und den der Köter wieder ausgebuddelt hat. Der Student überlegt kurz, dann nimmt er die Hand des Toten und steckt sie mit in seinen Sack. Genau die Knochen, die ihm noch fehlen. Heute ist offensichtlich seine Glücksnacht. Leise vor sich hin summend schultert er das Bündel und verlässt die Hinrichtungsstätte in Richtung der alten Mühle, die er als Unterschlupf für die Nacht auserkoren hat. Bei Anbruch des Tages, nach Öffnung der Stadttore, wird er zusammen mit den Markthändlern und Reisenden in die Stadt zurückkehren. Ein junger Mann auf Wanderschaft, der scheinbar sein ganzes Hab und Gut in einem Sack über der Schulter trägt und an den niemand einen Gedanken verschwendet. So oder so ähnlich muss es tatsächlich zugegangen sein. Der junge Leichenräuber, den wir hier begleitet haben, war der in Brüssel geborene Andries van Wetzel, beziehungsweise in der eingedeutschten Form Andreas Vesal, beziehungsweise Vesalius. Die Gelehrten dieser Zeit neigen dazu, ihren Namen lateinisch zu schreiben, weil es schicker klingt. Aus dem langweiligen Müller wird so Molitor, aus Fischer wird Piscator, aus Fuchs Vulpius und Andries van Wetzel bzw. Andreas Vesal wird zu Vesalius. Und um das Ganze hier übersichtlich zu halten und weil es sich so eingebürgert hat, bleiben wir bei diesem Namen. Die Knochen stiehlt Vesalius natürlich nicht aufgrund irgendwelcher morbiden Neigungen, sondern aus wissenschaftlichen Gründen. In seiner Studentenbude baut er sich aus den abgekochten, vom restlichen Gewebe befreiten Knochen und etwas Draht ein vollständiges menschliches Skelett zusammen. Nun gut, fast vollständig. Dem Gehängten, dessen Knochen sich Vesalius nach und nach heimlich bemächtigt hat, fehlten bereits eine Hand und ein Fuß sowie zwei Kniescheiben, die er sich jedoch anderweitig beschaffen kann. Woher, das wissen wir nicht genau. Vielleicht von einer anderen Hinrichtungsstätte. Vielleicht hat er Grabräuber bezahlt. Ein solches Präparat jedenfalls, ein vollständiges, scheinbar stehendes oder hängendes Skelett, ist damals eine absolute Rarität und, wenn überhaupt zu bekommen, unerschwinglich. Irgendwie also verständlich, dass der junge Mann zu DIY-Methoden greift, zumal die benötigten Bastelmaterialien direkt vor den Stadttoren zu finden sind. Aber bevor wir erzählen, welch große Bedeutung dieser und zahlreiche andere Leichname für die Medizingeschichte und für unseren Helden haben, fangen wir nochmal ganz am Anfang an.
Hallo, ich grätsche hier mal rein und dann geht's auch gleich weiter. Ich möchte mich nämlich nur kurz vorstellen. Ich bin Karin Seidler und ich arbeite hier im Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Als Redakteurin recherchiere ich für verschiedene Podcast-Formate. Ich suche nach Themen, schreibe Skripte und Shownotes. Außerdem suche ich Gäste für neue Folgen aus und spreche vorher mit ihnen, damit bei der Aufnahme dann alles gut klappt. Mir macht es richtig Spaß, an unseren Podcasts mitzuarbeiten, weil wir komplizierte Gesundheitsthemen verständlich erklären und Geschichten erzählen von interessanten MedizinerInnen. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch wichtig ist und das wir unbedingt in einen unserer Podcasts aufnehmen sollten, dann schreibt uns doch gerne und zwar an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wenn ihr unsere Arbeit mögt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen.
Andreas Vesalius wird wahrscheinlich am 31. Dezember 1514 in Brüssel geboren. Genau wissen wir es nicht. Das Datum stammt von einem viel später erstellten Horoskop für ihn. In diesem Horoskop werden ihm Beflissenheit und Geschicklichkeit, ein bewundernswerter Geist und Redegewandtheit, Ruhm und große Bekanntheit nach seinem Tode prophezeit. Allerdings ist da Andreas Vesalius bereits 33 und schon landauf, landab als Anatom berühmt und gefragt. Solche Vorhersagen kriege ich auch hin. Dabei hätte man vielleicht tatsächlich auch schon bei seiner Geburt ein bisschen was über sein späteres Leben vorhersagen können.
Diese Van Wesels waren eine deutschstämmige Familie, die schon seit Generationen medizinische Berufe ausübte, zum Teil in sehr angesehenen Positionen.
Das ist Dr. Tilman Tape, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin an der Berliner Charité und diesmal unser Zeitreisebegleiter.
Andreas Vesals Urgroßvater zum Beispiel war Professor an der Universität Löwen und Leibarzt Karls des Kühnen, des Herzogs von Burgund. Der Großvater Everard war Leibarzt des jungen Kaisers Maximilian und der Vater Andries, der also so ähnlich hieß wie sein Sohn, war Hofapotheker am kaiserlichen Hof. Die Medizin ist Vesalius also in die Wiege gelegt und auch der Dienst für den Kaiser liegt in der Familie. Aber dass er einmal Leibarzt des Kaisers werden würde, war alles andere als selbstverständlich.
Na, so weit sind wir noch nicht. Es ist jedenfalls nicht weiter verwunderlich, dass schon der kleine Andreas sich für Medizin interessiert und sogar heimlich in die Bibliothek seines Vaters schleicht, um die medizinischen Werke der Antike zu lesen. Die stammen zu dieser Zeit hauptsächlich von Galen oder beziehen sich auf diesen. Galen bzw. Galenos von Pergamon ist uns in diesem Podcast ja schon einige Male begegnet. Der Arzt, Forscher und Universalgelehrte lebte im 2. Jahrhundert nach Christus, wirkte vor allem in Rom und hinterließ ein umfangreiches medizinisches Werk, das die europäische Medizin für viele Jahrhunderte prägen sollte. Ich stelle mir vor, wie der junge Andreas in diesen Schätzen blättert, zitternd vor Angst, erwischt zu werden und voller Ehrfurcht für die ewigen Weisheiten, die die Bücher ihm eröffnen und vermutlich noch ohne jeden Schimmer, dass er eines Tages an genau diesen Weisheiten kratzen wird. Nach einer ordentlichen Schulbildung der sogenannten trivialen Fächer, Rhetorik, Grammatik und Dialektik, sowie Grundlagen der lateinischen Sprache an einer öffentlichen Schule, geht er mit 15 Jahren an die Universität nach Löwen, wo er sich als Andreas van Wetzel immatrikuliert. Mit dieser Einschreibung unterwirft er sich auch den strengen Statuten, die den Studenten untersagen, Waffen zu tragen, dem Würfelspiele zu frönen oder sich nachts auf den Straßen von Löwen herumzutreiben. Das Abschneiden von Gehängten wird nicht extra erwähnt, dass das verboten ist, versteht sich von selbst. Er lernt Latein, Griechisch, Rhetorik und Philosophie. Doch seine wahre Leidenschaft gilt der Medizin. Mit 19 Jahren und einem Magister in der Tasche kann er endlich ein Medizinstudium an der Sorbonne-Universität in Paris beginnen. Paris ist damals die größte Stadt Europas. Mitte des 16. Jahrhunderts zählt sie 350.000 Einwohner und verfügt als eine der ersten Städte über eine Art Straßenbeleuchtung mit Kerzen. König Franz I. holt Künstler und Architekten in die Stadt, die die neuen Kultur- und Kunstströmungen der Renaissance mitbringen. Die Universität bildet einen bedeutenden Mittelpunkt der medizinischen Ausbildung jener Zeit. Doch so aufgeschlossen Paris sonst für Neues zu sein scheint, die medizinische Fakultät ist und bleibt stockkonservativ.
Für gelehrte Mediziner war die Anatomie zu dieser Zeit oft ein rein philologisches Unterfangen. Das heißt, es ging darum, anatomische Begriffe aus den antiken Quellen herauszuarbeiten. Es gab zwar anatomische Vorlesungen schon zu dieser Zeit, bei denen durchaus auch Körper seziert wurden, aber die waren sehr darauf ausgelegt, das überkommene Textwissen zu erläutern. Dabei wurde sehr arbeitsteilig vorgegangen. Das heißt, der Professor saß an seinem Pult und las den Lehrtext, während der sogenannte Prosektor den Leichnam sezierte. Oft war das ein Barbier oder ein Handwerkschirurg. Buch und Körper waren also weit voneinander entfernt und auch das Personal war strikt aufgeteilt in das gelehrte Lesen und das handwerkliche Schneiden.
Vesalius bemängelt diese Trennung. Ärzte sollen auch das Praktische, das Handwerkliche lernen. Sie sollen auch Chirurgen und Apotheker sein und nicht nur Gelehrte. Später fasst er es in der Bemerkung zusammen, dass man von einem Schlachter mehr Anatomie lernen könne als von einem Gelehrten. Über einen seiner Professoren meint er nachträglich süffisant: Mir würde es nichts ausmachen, so viele Messerschnitte erdulden zu müssen, wie er in seinem Leben geführt hat, von denen am Esstisch einmal abgesehen. Von Neugier getrieben beginnt er, eigenständig Untersuchungen vorzunehmen, indem er schon hier in Paris heimlich Leichen von Friedhöfen oder vom Richtplatz holt, um sie zu studieren. Und ja, hin und wieder muss er dabei vor wilden Hunden Reis ausnehmen, denen er die Knochen streitig macht. Schnell entdeckt er Dinge, die in offensichtlichem Widerspruch zur anerkannten Meinung stehen. Zum Beispiel, dass der menschliche Unterkiefer nur aus einem Knochen besteht, nicht aus mehreren, wie Galen schrieb. Ich stelle mir vor, dass er das entdeckt, als er versucht, einem Hund den Kieferknochen aus dem Maul zu ziehen. Aber, naja, vermutlich ist er eher in seiner Studierkammer darauf gestoßen. Schon bemerkenswert, oder? Ein einfacher Medizinstudent kann Jahrhunderte gehegte Überzeugungen widerlegen, indem er einfach mal genau hinguckt. 1536, 3 Jahre nach Beginn seines Studiums, bricht in Frankreich Krieg aus. Mal wieder. Andreas Vesalius ist gezwungen, Paris ohne Abschluss zu verlassen und nach Löwen zurückzukehren. Er nutzt die Zeit, um dort sein Medizinstudium abzuschließen. Und er baut an dem Skelett, das wir aus der Szene vom Anfang kennen. Doch auch in Löwen hält es ihn nicht zu lang. Über Basel zieht er im Jahr darauf nach Italien, an die angesehene Universität von Padua in der Nähe von Venedig, wo er im Dezember 1537 promoviert und mit gerade mal 23 Jahren zum Professor für Chirurgie und Anatomie ernannt wird. Offenbar hat er die zuständigen Stellen damit beeindruckt, dass er in ihrem Beisein einen menschlichen Körper seziert. In Padua, dessen Universität als besonders fortschrittlich gilt, ist man begeistert von dem jungen Kollegen. Für Vesalius ist es ein Wendepunkt in seiner Karriere. Die Universität bietet ein intellektuelles Klima, das neuen Ideen gegenüber weit aufgeschlossener ist als die konservativeren Hochschulen nördlich der Alpen. Aber auch in Padua gelten viele der alten Traditionen. In den Anatomievorlesungen bleibt der Gelehrte in der Regel auf Distanz, berührt den Leichnam nie und stützt sich ausschließlich auf die Texte der antiken Autoritäten, während ein Barbier die Leichname aufschneidet und an die entsprechenden Stellen deutet. Gleich bei Antritt der Stelle führt er ein vollkommen neues Lehrkonzept ein, das Sektion, Demonstration und Erklärung in seiner Person vereint. Statt sich hinter ein Pult zurückzuziehen, tritt er in die Mitte des Anatomietheaters, damals noch ein behelfsmäßiger provisorischer Holzbau, der gefüllt ist mit Studenten, Ärzten und interessierten Bürgern. Über den Leichnam gebeugt, führt er eigenhändig die Sektion durch, erklärt dabei jede anatomische Struktur und zeigt sie den staunenden Zuhörern. Diese praktische, unmittelbare Herangehensweise ist revolutionär. Vesalius lehrt seine Studenten, ihren eigenen Sinnen zu vertrauen und die Autoritäten der Vergangenheit kritisch zu hinterfragen. Statt dogmatischer Wiederholung fördert er selbstständiges Beobachten, Hinterfragen und Erforschen.
Natürlich hatten schon Mediziner vor Vesalius eigene Sektionen vorgenommen. Das allein war nicht ganz neu. Aber Vesalius macht das Ganze sehr öffentlich und wirft dabei das etablierte Lehrkonzept über den Haufen. Das kam übrigens bei den Studenten nicht unbedingt immer so gut an. Vesalius beschwert sich in seinem Buch, dass sie gar kein Interesse daran hatten, mit eigenen Augen oder sogar Händen diese Strukturen zu erforschen, sondern sie wollten lieber wie üblich vom Lesepult aus die altbewährten Antworten hören.
Auch viele Kollegen sehen in seiner praktischen Arbeit eine Entwürdigung des Arztberufs. Die Vorstellung, dass ein Professor selbst einen Leichnam berührt, ist für viele schlicht unvorstellbar. Doch trotz des Widerstands finden seine Methoden immer größere Anerkennung. Studenten aus ganz Europa strömen nach Padua, um von ihm zu lernen. Offenbar gibt es dann doch genug junge Leute, die sich nicht mit den altbewährten Antworten aus verstaubten Büchern zufrieden geben. Seine Vorlesungen werden zu spektakulären Events, die zahlreiche Zuschauer anziehen. Man nennt Vesalius deshalb häufig auch den Taylor Swift der Anatomie. Naja, um ehrlich zu sein, nicht besonders häufig und eigentlich nenne auch nur ich ihn so. Die Vorstellung, dass persönliche Beobachtungen das überlieferte Wissen in Frage stellen könnten, ist den Gelehrten der damaligen Zeit noch sehr fremd und führt fast unweigerlich zu Konflikten. Bei einer öffentlichen Anatomievorführung in Bologna kommt es im Jahr 1540 zu einer Auseinandersetzung zwischen Andreas Vesalius und Matthäus Curtius, eigentlich Matteo Corti, dem ranghöchsten Professor der medizinischen Fakultät und einem überzeugten Anhänger der Lehren Galens. Das Messer liegt schwer in der Hand. Sein kühler Griff schmeichelt der Haut, während die Klinge im Licht schimmert. Ein Atemzug, dann senkt sich das Metall auf das Fleisch vor ihm. Zunächst gibt das Gewebe kaum nach, scheint sich fast zu wehren, doch mit leichtem Druck gleitet die scharfe Schneide durch die Oberfläche, durchtrennt die erste zarte Schicht. Ein leises, feuchtes Geräusch begleitet den Schnitt, als die Klinge tiefer eindringt, das Fleisch nachgibt und in zwei perfekte Hälften zerfällt. Flüssigkeit tritt aus, klar und doch träge, und hinterlässt eine glänzende Spur auf der Schneide, während der Geruch von Blut und Metall in die Luft steigt. Der Schnitt ist präzise, glatt wie die stille Oberfläche eines Sees, ehe der Wind sie kräuselt. Der Mann wischt das Messer an einem weißen Tuch ab, bevor er es wieder in seinen Gürtel steckt. Dann spießt er eins der beiden Fleischstücke mit der Gabel auf und schiebt es sich genüsslich in den Mund. »Meister Curtius, kommt ihr?« ertönt eine Stimme hinter ihm. »Der Anatom aus Padua ist jetzt da. Alle warten schon auf euch.« Matthäus Curtius brummt zustimmend, wirft das benutzte Tuch auf den Teller und erhebt sich schwerfällig von der Mittagstafel. Dann folgt er seinem jungen Assistenten hinunter in den großen Hörsaal, aus dem aufgeregtes Stimmengewirr dringt. Bevor Curtius den hölzernen, fensterlosen Saal betritt, wischt er sich noch schnell die letzten Krümel vom dunklen Gelehrtenmantel. »Wer sind all diese Leute?«, denkt Curtius, als er den bis zum letzten Stehplatz gefüllten Raum betritt. Die Luft ist bereits jetzt schwer und heiß von den Ausdünstungen der vielen Menschen. Es riecht nach Schweiß, nach dem Wachs der zahlreichen brennenden Kerzen und einer Leiche im Anfangsstadium der Verwesung. Curtius bahnt sich einen Weg durch die dichte Traube von Studenten, Fachkollegen und auswärtigen Besuchern. Seinen eigenen Platz, in der Mitte des runden Hörsaals, direkt neben dem auf einem Tisch vorbereiteten Körper, hat man ihm natürlich freigehalten. Das aufgeregte Flüstern der Anwesenden verstummt, als der Arzt aus Padua ans Pult tritt. Vesalius, erinnert sich Curtius. Der Kollege ist erstaunlich jung. Sein Gesicht strahlt Entschlossenheit aus, die Augen glühen vor Leidenschaft. Dieser Grünschnabel will Professor sein? Curtius hebt spöttisch eine Augenbraue, verschränkt die Arme und lehnt sich zurück. Der junge Mann aus Padua hebt die Hand, räuspert sich und beginnt seine Vorlesung. Werte Kollegen, seine Stimme ist fest. Sein Latein hat den kratzigen Akzent des Nordens. Es ist an der Zeit, sich von den Ketten der Vergangenheit zu befreien. Galen, der große Meister, hat uns viel gelehrt, doch er war ein Mann seiner Zeit und wie jeder Mensch nicht unfehlbar. Wenn wir die Wahrheit über den menschlichen Körper erfahren wollen, dann müssen wir ihn mit unseren eigenen Augen anschauen, Schicht für Schicht. Ein Raunen geht durch den Raum, gefolgt von empörtem Murmeln. Curtius richtet sich ächzend auf, sein Gesicht läuft rot an und seine Stimme bebt vor Empörung. »Was erdreistet ihr euch, junger Mann?« ruft er. »Galen ist die Autorität unserer Wissenschaft. Seine Worte sind Gesetz. Wer seid ihr, diese zu hinterfragen?« Statt zu antworten, wendet sich Vesalius dem vor ihm liegenden Körper zu. Eine erneute Provokation. Er selbst führt das Messer, anstatt die blutige Arbeit einem gedungenen Barbier zu überlassen. Mit geschickten, präzisen Handgriffen legt der junge Flame eine Vene frei, die tief in der Brust verborgen liegt. »Vena Azygos«, ruft er, ohne sich zur Menge umzudrehen. Während er arbeitet, spricht er weiter, mit messerscharfer Logik und unerschütterlicher Ruhe. Diese Vene, ihre Verästelungen und ihren Verlauf hat Galen in seinen Schriften falsch beschrieben, erklärt Vesalius. »Kommen Sie ruhig näher und schauen Sie sich's genau an. Es ist ganz deutlich zu erkennen.« Das Raunen ist zu lautstarkem Tumult angewachsen, einer Mischung aus Staunen und Protest. Die Vena Azygos verläuft auf der rechten Seite entlang der Wirbelsäule. Aufgrund ihrer besonderen Lage, die, wie er entdeckt hat, nicht mit den Beschreibungen Galens übereinstimmt, sei sie entscheidend für den Aderlass bei Rippenfellentzündungen. Curtius, der bislang voller Zorn zugesehen hat, lächelt jetzt. Dieser junge Mann hat offensichtlich den Verstand und jedes Gefühl für seinen Platz in der Welt verloren. »Die Vena Azygos«, höhnt er, »spielt keine Rolle für den Aderlass. Es kommt auf andere Blutgefäße an.« Vesalius ignoriert den Spott und lächelt nun ebenfalls. »Nun denn, Meister Curtius«, er hält dem älteren Kollegen das Skalpell entgegen. »Wenn diese anderen Gefäße so bedeutsam sind, dann zeigen Sie sie uns doch. Hier ist der Körper, hier ist das Werkzeug. Demonstrieren Sie uns Ihre Überlegenheit.« Curtius erstarrt, die Augen geweitet, die Lippen zusammengepresst. Schließlich hebt er das Kinn und sagt mit überheblicher Stimme, »Ich bin Arzt, kein Leichenschneider. Es ist nicht meine Aufgabe, mich an so niederer Arbeit zu versuchen.« Das Schweigen, das auf diese Worte folgt, ist drückend. Ist dies der Stolz eines Gelehrten oder die Flucht eines Mannes, der einer Wahrheit nicht ins Auge sehen will? Vesalius legt das Skalpell ruhig zurück auf den Tisch. Sein Blick wandert durch den Raum und ein leises Lächeln spielt um seine Lippen. »So ist es oft«, sagt er schließlich, leise, aber deutlich. »Wir stützen uns auf Bücher, auf die Weisheit der Alten und vergessen, dass die Wahrheit vor uns liegt, in Fleisch und Blut.«
»Unerhört«, ruft Curtius. »Ich werde dieser Beleidigung der gesamten medizinischen Zunft nicht länger beiwohnen.«
Seine Robe rauscht hinter ihm her, als er dem Ausgang entgegeneilt. Die Blicke der Anwesenden folgen ihm, fast spürt er sie auf seiner Haut, einschneidend wie die Schnitte von Skalpellen. Vesalius selbst bleibt unbeeindruckt. Sein Blick ruht auf dem Körper vor ihm, die Muskelfasern, das Gewebe, die freigelegte Vene, all dies ist für ihn das wahre Lehrbuch. Er hebt den Kopf und spricht weiter, als ob Curtius' Zorn nur ein Windstoß ist, der den Kurs eines mächtigen Schiffs nicht ändern kann. »Werte Kollegen«, fährt er fort, seine Stimme ruhig, doch nun von einem Hauch des Triumphs erfüllt. »Was ihr hier seht, ist nicht bloß ein toter Körper. Es ist ein Schlüssel«, ein Zugang zur Wahrheit, die wir so lange in den Schatten alter Texte verborgen hielten. Galen war ein großer Mann und Gelehrter, ja. Aber er hat nicht gesehen, was wir sehen können, wenn wir den Mut haben, hinzuschauen. Matthäus Curtius klingt wie ein schlechter Verlierer. Und ich hoffe, wir tun ihm damit nicht Unrecht, denn obwohl es Belege für das Ereignis an sich gibt, haben wir uns die Details der Szene natürlich ausgedacht. Aber so oder so ähnlich muss Curtius gedacht und reagiert haben, als typischer Vertreter einer Ära, in der Gelehrte das Buchwissen noch über Erfahrungswissen stellen. Wo die Realität nicht auf die alten Bücher passt, wird sie zuweilen recht fantasievoll interpretiert.
Der Pariser Arzt Jacques Dubois zum Beispiel gab Vesalius recht in seiner Beschreibung der Vena Acigos, behauptete aber, diese Struktur habe sich seit der Antike verändert im Menschen. Galen habe also damals trotzdem recht gehabt. Ja, hier wird Galen quasi gerettet vor den Einsichten der neueren Anatomie.
Öffentliche Sektionen allein genügen nicht, um diese starre Haltung zu durchbrechen. Vesalius muss seine Erkenntnisse publizieren. Sein Wissen und seine Methoden jedem zugänglich machen, das erkennt er jetzt. In den letzten Jahren hat er bereits einige kleinere Schriften über seine Erkenntnisse veröffentlicht, aber nun schwebt ihm etwas viel Grundlegenderes vor. Ein anatomischer Atlas, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat und der die Medizin für immer verändern wird. 3 Jahre später, 1543, ist es soweit. De Humani Corporis Fabrica lautet der Titel. Auf Deutsch, über den Bau des menschlichen Körpers. Es ist sicher eines der einflussreichsten Werke der Medizingeschichte. Als Andreas Vesalius dieses bahnbrechende Buch veröffentlicht, ist er gerade erst 28 Jahre alt. Doch die Fabrica, wie sie oft genannt wird, ist weit mehr als ein weiteres medizinisches Lehrbuch. Sie ist eine revolutionäre Neubetrachtung des menschlichen Körpers, beruht auf Vesalius' eigenen, minutiösen Beobachtungen und Sektionen und löst die überkommenen antiken Vorstellungen weitgehend ab. Schon das Titelbild dieses monumentalen Werks macht deutlich, worauf der Inhalt des Buchs beruht. Es zeigt eine Sektion in einem anatomischen Hörsaal voller Zuschauer, darunter vermutlich berühmte Zeitgenossen Vesalius, die eine bereits geöffnete Leiche auf einem Seziertisch betrachten. Das Messer führt dabei eine Person zur Linken des Tisches. Vermutlich ist damit Vesalius selbst gemeint. Wir, die das Buch aufschlagen, werden selbst zum Teil des Publikums und nehmen quasi live an der Sektion teil, deren Ergebnisse wir auf den kommenden Seiten sehen. Übrigens nichts anderes bedeutet das Wort Autopsie. Auf Deutsch, mit eigenen Augen sehen. Die Fabrika umfasst 7 Bücher, von denen jedes einem zentralen Aspekt der menschlichen Anatomie gewidmet ist. Von Knochen und Knorpeln, über Muskeln, Blutgefäße und Nerven, bis hin zu den inneren Organen, dem Herzen, der Lunge und dem Gehirn. Was das Werk so bahnbrechend macht, ist die einzigartige Verbindung von wissenschaftlicher Genauigkeit und künstlerischer Perfektion. Etwa 200 anatomische Illustrationen, viele davon ganzseitig, machen das Buch zu einem Meisterwerk, sowohl der Medizin als auch der Kunst. Für die Abbildungen holt sich Vesalius nicht irgendwen, sondern Mitarbeiter der Künstlerwerkstatt des Renaissance-Malers Tizian, der zum Beispiel die Venus von Urbino gemalt hat. Zumindest gehen einige Kunsthistoriker davon aus, dass der Maler Jan Stefan von Kalkar, einer von Tizians Schülern, maßgeblich beteiligt war. Die beiden hatten sich praktischerweise bereits kennengelernt, als Vesalius vor seinem Arbeitsantritt in Padua in Italien herumgereist war. Vermutlich wirkten auch noch andere Künstler aus dem Atelier Tizians mit. Wer genau, ist eine kunsthistorische Forschungsfrage, die die Fachwelt schon seit mindestens einem Jahrhundert umtreibt. Besonders beeindrucken die Darstellungen der Skelette und die muskulösen Figuren, die sogenannten Muskelmänner, in dynamischen, lebendigen Posen vor malerischen Landschaften. Sie vermitteln nicht nur die anatomische Präzision, sondern auch ein Gefühl von Bewegung und Leben, das in früheren anatomischen Werken fehlte. Übrigens, wenn man die Darstellungen dieser Muskelmänner nebeneinander legt, ergeben die Hintergründe eine zusammenhängende Landschaft, die sich als eine Gegend südlich von Padua identifizieren lässt. Modern würde man das vielleicht ein Easter Egg nennen, eine versteckte Spielerei, die zwar inhaltlich völlig unnötig ist, aber in ihrer Präzision beeindruckt.
Kunsthistorisch sind diese Abbildungen total interessant. Die Grenzen dessen, was man in so einem Holzschnitt mit unheimlich feiner Auflösung darstellen kann, sind hier wirklich ausgeschöpft. Man kennt das von anderen Holzschnitten, dass die vielleicht so eine schraffierte Linien verwenden, um Struktur oder Schatten zu suggerieren. Und bei Vesalius sehen wir hier wirklich ganz feine Linien, die einzelne Muskelfasern zum Teil nachzeichnen.
Die Fabrica ist jedoch nicht nur ein ästhetisches Meisterstück. Vesalius nutzt das Buch, um mit den zahlreichen Fehlern im Werke Galens abzurechnen. Etwa 300 findet er. So widerlegt Vesalius beispielsweise die Behauptung, dass das menschliche Brustbein aus 7 Teilen bestehe, wie es bei Affen der Fall ist, und zeigt, dass es tatsächlich nur 3 Teile hat. Vesalius hat aber auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem antiken Gelehrten. Galen durfte aufgrund der Gesetze im alten Rom keine menschlichen Leichen sezieren und konnte sich daher nur an der Anatomie von Tieren orientieren, die er mit der des menschlichen Körpers gleichsetzte. Andreas Vesalius hat es inzwischen etwas besser. Der Rat der Stadt Padua hat offenbar die Bedeutung seiner neuen Herangehensweise erkannt und stellt ihm schon seit 1539 frische Leichen von Hingerichteten zur Verfügung. Er muss nicht mehr nachts zum Galgen schleichen und sich mit Hunden um die Knochen streiten. Naja, zumindest nicht mehr so oft.
Es gab eigentlich immer weniger tote Körper, als man brauchte, als ambitionierter Anatomist.
Kleiner Einschub. Auch heute noch sind Forschung und medizinische Ausbildung auf Körperspenden angewiesen. Falls ihr Lust habt, auch über euren Tod hinaus etwas wirklich Sinnvolles zu tun, hier ist eine Möglichkeit.
Besonders Frauenkörper waren Mangelware, weil Frauen seltener die Todesstrafe bekamen und dann hingerichtet wurden. Vesalius berichtet in seinem Buch in der Fabrika von einigen Fällen, wo er oder seine Studenten sich auf dubiose Weise Körper für die Sektion beschaffen. Oft tut er das in einem lockeren oder sogar so leicht amüsierten Tonfall, den aus heutiger Sicht dem Ernst der Lage nicht so ganz gerecht wird. Zum Beispiel erzählt er von der attraktiven Geliebten eines Mönchs, die Geschichte fängt also schon sehr skandalös an, die plötzlich verstorben war und von seinen Studenten wieder ausgegraben wurde, um ihren Körper für eine öffentliche Sektion zu verwenden, die eben anstand. Und Vesalius berichtet ganz nüchtern, wie die Studenten ihr schon vorab die Haut abziehen, damit man sie nicht erkennt. Der Mönch und die Familie der Frau hatten den Grabraub nämlich bemerkt inzwischen und sich bei einem Richter beschwert. Die Frau wird letztendlich dann trotzdem seziert und die an ihr gemachten Beobachtungen finden sogar Eingang in Vesalius' Darstellung des Uterus in der Fabrika. Vesalius ermutigte seine Studenten vielleicht geradezu zum Leichendiebstahl. Auch wenn er unterwegs war und auswärts Vorlesungen und anatomische Demonstrationen gab, folgte ihm nicht selten eine Welle ausgehobener Gräber. Später hat er das vielleicht bereut. Jedenfalls schreibt er in einem späteren Werk, dass er Studenten nicht rät, ein Auge auf frische Gräber zu haben oder auf Patienten, die womöglich nicht mehr lange leben werden.
Trotz aller Sorgfalt finden sich in der Fabrika einige Fehler. Manche übernimmt er von Galen, manche macht er selbst, etwa in seiner Beschreibung der Leber oder der Gebärmutter. Überhaupt finden sich bei der weiblichen Anatomie die gröbsten Fehler und insgesamt das wenigste Material, was zum Teil an dem schon erwähnten Mangel an Frauenleichen lag, zum Teil aber sicher auch daran, dass der Fokus der Medizin damals vor allem auf dem Mann lag. Und wenn ich damals sage, meine ich eigentlich bis heute, aber lassen wir das für den Moment. Vesalius hält auch an Therapien wie, wir haben es gerade schon gehört, dem Aderlass und an Galens Vier-Säfte-Lehre fest, nach der die Gesundheit des Menschen vom ausgewogenen Verhältnis der Körpersäfte Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle abhängig sei. Nobody is perfect, aber Vesalius ist zumindest Perfektionist und kümmert sich um jeden einzelnen Schritt beim Druck der Fabrika.
Vesalius überwachte also das Anfertigen der Zeichnungen und der Holzschnitte in Venedig. Er ließ sein Buch jetzt aber nicht vor Ort drucken, sondern bei dem bekannten Verleger Oporinus in Basel, weil er sich von dort aus einfach eine bessere Verbreitung nach ganz Europa versprach, weil Basel eben so ein Hub, so eine Schnittstelle des Buchdrucks damals war. Vesalius schickt also diese in Italien geschnittenen Druckstöcke, diese vielen Druckstöcke über die Alpen nach Basel, zusammen mit einem Brief an Oporinus, mit sehr genauen Anweisungen, wie diese Bilder jetzt zu drucken sind. Er schickt sogar Druckproben mit, um ganz genau zu zeigen, wie diese fertigen Bilder nachher aussehen sollen. Schließlich reist er 1543 selbst nach Basel, um die Drucklegung auch noch persönlich zu begleiten.
Oporinus gilt als einer der besten Drucker seiner Zeit. Übrigens heißt er eigentlich Herbst mit Nachnamen, aber auch er fand, dass das auf Lateinisch fancier klingt. Er ist sozusagen vom Fach, denn er hat eine Zeit lang Medizin gelernt, bei unserem alten Freund Paracelsus. Habt ihr die Episode schon gehört? Wenn nicht, unbedingt nachholen. Und wo Vesalius nun schon einmal bei Oporinus in Basel ist, seziert er bei der Gelegenheit gleich noch eine Leiche dort. Und zwar die eines gewissen Jakob Karrer, der wegen versuchten Mordes an seiner eigenen Ehefrau hingerichtet worden war. Das von Vesalius präparierte Skelett des Straftäters existiert bis heute und wird in der Sammlung des Anatomischen Museums Basel aufbewahrt. Als das Mammutwerk im Sommer 1543 endlich aus der Druckerpresse kommt, kehrt der Anatom jedoch nicht einfach nach Padua zurück. Im Vorwort widmet er seine Bücher Kaiser Karl V. und dessen Sohn. Und er ist fest entschlossen, sie persönlich zu überreichen. Er reist also nach Speyer weiter, wo sich der Kaiser gerade aufhält, und wird tatsächlich von ihm empfangen. Dass sein Vater kaiserlicher Hofapotheker ist, hat dabei sicher nicht geschadet. Karl V. ist offenbar angemessen beeindruckt. Kurzerhand bietet er Andreas Vesalius die Position als kaiserlicher Leibarzt an. Vermutlich ist das von Anfang an Vesalius' Ziel. Er sieht sich nicht in erster Linie als Anatom, sondern immer noch als Arzt. Die Anatomie ist nur Mittel zum Zweck. Dank eines 1543 erneut ausbrechenden Kriegs in Frankreich gibt es aber auch genügend Gelegenheiten für Autopsien und weitere anatomische Studien. Unter anderem versucht er die Frage zu beantworten, ob die Soldaten eigentlich an den Musketenkugeln oder an der Giftigkeit des Schwarzpulvers, mit dem sie verschossen werden, gestorben sind. Er kann die Frage nicht eindeutig klären, weshalb er an der Überzeugung festhält, man müsse Schusswunden mit siedendem Öl auskochen, um das Gift zu neutralisieren. Bezeichnenderweise befindet sich auf der gegnerischen Seite, im Heer des französischen Königs, der Chirurg Ambroise Paré, den wir bereits in der Folge über Louise Bourgeois kurz kennengelernt haben. Paré hat im Gegensatz zu Vesalius festgestellt, dass es besser ist, Wunden mit Heilkräutern zu versorgen, als sie mit Öl auszubrennen. Die zwei werden sich im Jahr 1559 noch einmal begegnen, diesmal unter friedlicheren Vorzeichen, als sie beide zu dem im Turnier tödlich verletzten französischen König Heinrich II. Gerufen werden. Aber wir sind jetzt etwas zu weit gesprungen, also noch einmal zurück. Im Jahr 1544 endet der Krieg in Frankreich bereits wieder. Im selben Jahr stirbt Vesalius Vater und hinterlässt ihm ein kleines Vermögen sowie ein Haus in Brüssel. Finanziell nun bestens ausgestattet, heiratet er eine gewisse Anne van Hamme. Etwa ein Jahr später kommt ihr einziges Kind zur Welt, eine Tochter, die er ebenfalls Anne nennt. In den nächsten Jahren wird es ruhiger um ihn. Mit 40 Jahren lässt er eine zweite, noch prächtigere und überarbeitete Ausgabe der Fabrika drucken. Als ein Jahr später, 1556, sein Arbeitgeber Karl V. abdankt, tritt er in die Dienste von dessen Sohn, Philipp II. Der verlegt seinen Hof nach Spanien, woraufhin auch Andreas Vesalius mitsamt seinen beiden Annen nach Madrid umzieht. Unter dem neuen Herrscher und inmitten der spanischen Hofärzte spielt er aber nur noch die zweite Geige. 1562 zum Beispiel. Da fällt der 17-jährige Sohn von Philipp II., der Kronprinz Don Carlos, eine Treppe runter und schlägt sich den Kopf so stark an, dass er das Bewusstsein verliert. Als sich die Wunde am Kopf auch noch entzündet, ignorieren die anderen Ärzte Vesalius' Ratschläge und drücken stattdessen irgendwelche Reliquien und Zaubermittel in die Wunde, während draußen die Gläubigen Tag und Nacht durch die Straßen ziehen und sich selbst geißeln, in der Hoffnung, damit Gottes Zorn zu besänftigen. Schließlich schleppt die Stadtbevölkerung die Mumie eines 100 Jahre zuvor verstorbenen Heiligen an, die neben dem komatösen Jungen ins Bett gesteckt wird, was seltsamerweise auch nicht viel hilft. Als bereits alle mit dem bevorstehenden Tod des Thronfolgers rechnen, kann sich endlich Vesalius durchsetzen. Er schneidet die linke Augenhöhle des Knaben auf, wodurch eine beträchtliche Menge an Eiter abfließen kann. Fast augenblicklich setzt eine Verbesserung des Zustands des Patienten ein. Das Fieber sinkt, er kommt wieder zu Bewusstsein und nachdem Vesalius schließlich ein kleines Knochenstück entfernt, ist der Junge einige Tage später wieder so weit genesen, dass er einem Stierkampf als Zuschauer beiwohnen kann. Die letzten Tage von Andreas Vesalius sind ziemlich rätselhaft. 1564, mit knapp 50 Jahren, macht er sich plötzlich auf, eine Pilgerreise nach Jerusalem anzutreten. Vielleicht ist ein Skandal schuld. Der französische Chirurg Ambroise Paré berichtet von einem Arzt in Spanien, der fälschlicherweise eine Frau seziert habe, die noch lebte. Einige glauben, dass es sich bei diesem Arzt um Vesalius gehandelt habe, der daraufhin geflüchtet sei. Andere meinen, er habe einfach nur aus Spanien weggewollt. Die Wallfahrt sei nur ein Vorwand gewesen. Vermutlich starb er auf der Insel Zakynthos vor der Küste Griechenlands an einer Krankheit. Genaueres ist nicht überliefert. So groß auch sein Vermächtnis für die Medizin ist, seine Ideen benötigen eine Zeit, bis sie sich durchsetzen. Vesalius hat die Medizin für immer verändert, aber nicht allein und nicht über Nacht.
Der langfristige Einfluss von Vesalius ist sicher, dass man im Laufe vieler Jahrzehnte und dann vielleicht sogar der Jahrhunderte immer mehr dazu überging, tatsächlich nicht nur sich auf antike Texte zu verlassen und nicht das abstrakte Wissen als das höchste Wissen anzusehen, sondern man verlässt sich in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten immer mehr auf spezifische Beobachtungen und auf das naturnahe Darstellen und nicht nur auf das philosophische Abstrahieren. Das ist also ein Teil eines Narrativs in der Wissenschaftsgeschichte, die man immer noch als die wissenschaftliche Revolution bezeichnet. Wissenschaftshistoriker mögen diesen Ausdruck eigentlich nicht mehr so gerne, weil es wirklich eine sehr langsame und kurvenreiche Entwicklung war und nicht irgendwie eine Revolution. Es war halt eben keine Veränderung über Nacht. Und allgemein kann man sagen, dass anatomische Einsichten wie die von Vesalius sich jetzt auch nicht über Nacht in die medizinische Praxis niedergeschlagen haben.
Vesalius' Geschichte zeigt, dass echter Fortschritt oft bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, dass Beobachtung und empirische Forschung unverzichtbar sind und dass die Verbindung von Wissenschaft und Kunst tiefere Einsichten ermöglicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und bei Dr. Tilman Tape für das Interview. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter oder hinterlasst einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das würde uns nicht nur ganz ehrlich freuen, sondern auch sehr weiterhelfen. Und ihr sorgt dafür, dass Siege der Medizin auch von anderen leichter gefunden werden kann. Apropos, schaut unbedingt mal auf gesundheit-hören.de vorbei. Da gibt es noch eine ganze Reihe anderer spannender, unterhaltsamer und informativer Podcasts rund um Themen aus der Medizin. In unserer nächsten Folge geht es nach Quedlinburg im Harz, wo im 18. Jahrhundert Dorothea Christiane Erxleben als erste promovierte Ärztin Deutschlands wirkt und damit, vorsichtig gesagt, nicht bei allen Begeisterung auslöst. Bis dann. Eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur Mirko Gutjahr. Redaktion, Recherche und Unterstützung Josefine Arleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer, Dr. Martin Allwang und Dr. Katharina Kremser. Produktionsleitung: Josephine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake World Studios in München.